Diese Predigt hat den Titel, was diese getan hat. Der Beginn des 12. Kapitels des Johannesevangeliums weckt im Herzen eines jeden Jüngers ein besonders liebliches Bild unseres Herrn, als da steht, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. So in Johannes 12, die ersten beiden Verse. Und da wäre wohl jeder von uns gerne Gast gewesen in diesem so gesegneten Saal an jenem Tag. Der Evangelist Markus definiert den Zeitpunkt des Gastmahls genauer. Jesus kam wohl 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, das Gastmahl aber fand 4 Tage später statt. Und so steht da, es waren aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und dann finden wir noch 2 weiteren Versen unseren heutigen Text in Markus 14. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, warum schon wieder eine Predigt, eine weitere zu eben diesem Thema. Es gibt ja doch schon so viele Betrachtungen dazu. Aber freilich, denn je mehr wir da hineinblicken dürfen, umso heilsamer wird es uns sein. Und wenn viele es denn leicht, das Auge seines Glaubens abzuwenden von dem wunderbaren Geschehen hier, oder das hörende Ohr abzuwenden von den Worten Jesu und vor allem das Herz abzuwenden von dem, um den es Gott, dem Vater, geht. Hier werden wir ja immer wieder alle mit Heil und Freude gestärkt, gesättigt und gedrängt. Kehren wir also deshalb jetzt wieder einmal hier ein, im durchläuterten Wort der Wahrheit, ins Haus des Simon des Aussätzigen. Dieser Beiname, den er da trägt, der erinnert nicht nur ihn selber ständig an die erfahrene Wohltat Jesu an ihm. Und gar nicht anders erging es auch dem Matthäus mit dem Beinamen der Zöllner. Und ja, so muss es doch allen Seligen ergehen, auch uns, seit wir armen Sünder als Gottes selige Kinder unserem Herrn, als unserem Retter gegenüberstehen und vor allem, wenn auch wir einmal mit ihm zu Tisch sitzen werden. Und Hand aufs Herz, hat nicht jeder von uns so einen Beinamen? Und wenn schon nicht öffentlich bekannt, so doch unleugbar bei sich selber im Herzen, da war doch etwas Bestimmtes in uns, an uns, und dorthin ist Jesu Heil gekommen. Und wir tragen jetzt solch einen Beinamen zu seiner Ehre, in großer Dankbarkeit. Also Simon der Aussätzige bereitet hier in Bethanien, 2 Tage vor Jesu Todestag, seinem Herrn, seinem Arzt, ein Gastmahl. Und wer sitzt da noch unter seinen Gästen? Ein weiterer mit dem äußerst seltenen und so wunderbaren Beinamen Lazarus, der Verstorbene. Auch er sitzt jetzt mit Jesus zu Tisch, der Mann, den der Herr geliebt hat und den er von den Toten auferweckt hat, Lazarus, der Verstorbene. Und weil wir nun mehr zu den vielen gehören, die vom Osten und vom Westen kommen und im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen werden, wie Jesus es uns versprochen hat, wird nicht auch dein Beiname, der genauso deutlich von der Barmherzigkeit Jesu zeugt, bis zum Ende hier mit dir Platz nehmen? Verweilen wir aber einstweilen noch in jenem gastlichen Saal dort in Bethanien. Es sind jetzt keine 48 Stunden mehr bis zum großen Gerichtstag Gottes über die Welt. Und wie wird Lazarus den angeblickt haben, der seine Auferstehung ist und sein Leben? Und so werden wir auch wir ihm huldigen, wenn wir im verklärten Leib für immer mit dem Geliebten beisammen sein werden, in seines Vaters Reich. Ach, alle diese sprechenden Beinamen. Maria von Bethanien, Maria Magdalena, Simon, Sohn des Jona, Simon der Zelot oder die Donnersöhne, Jakobus und Johannes. Lauter Begriffe und das damit verflochtene, durchlebte, mitunter eine damit verbundene Herkunft, eine Gesinnung, Ortsnamen, sowie Sichtung, Krankheit, Sünde und Tod. Nicht aber Simon, der aussätzig Gewesene. Ist das nicht interessant? Warum das? Ja, sind wir denn hier nicht beim Evangelium vom Sohn Gottes, bei der Sündenvergebung? Freilich, dem ist auch so. Und dennoch behält das Wort Gottes uns und den anderen die alten Erinnerungshilfen bei. Wir hören nicht von Matthäus, dem ehemaligen Zöllner, und Simon wird nicht der ehemalige Zelot genannt. Bei anderen wieder, zum Beispiel bei Maria Magdalena, ist der Herkunftsort mit der Person verbunden. Und auch das hat seine Geschichte und seine Bedeutung für ihre errettete Seele. Und so etwas kommt auch gar nicht selten vor. Elia der Tisbiter zum Beispiel, oder Simon von Kyrene, oder Hillel von Bethel. Eines ist uns allen bewusst. Solche Attribute bedeuten für jeden Betroffenen nicht wenig. Erinnern wir uns an Nathanael unter dem Feigenbaum, den rechten Israeliten ohne Falsch. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, hatte er gefragt. Gerade er natürlich, der aus dem nächsten Nachbarort stammte. Und nicht lange danach hat Nathanael aber Größeres gesehen, so wie Jesus es ihm prophezeit hat, nämlich als der Herr dann in seinem Dorf Kana eingeladen war. Und fürwahr, dort sahen viele viel Größeres, nicht nur die Hochzeitsgäste. Ihr versteht, solche Zusätze, solche Beinamen, die stehen nicht umsonst in der Bibel und sie haften nicht sinnlos an ihren Trägern. All das bedeutet ja etwas und spricht unsere Herzen an. Es sitzt in einer Tiefe, wo wir selber oft gar nicht hin wollten, bevor wir dem Wort der Wahrheit begegnen durften. Wie klingt es denn in dir und über dich? Ist dir ein solch persönlicher Beiname bekannt? Werner, der Sünder? Nennt euren Namen vor Gottes Angesicht und nennt die Sündernatur und Herkunft und setzt dann das Heil dazu, das euch in Christus widerfahren ist. Denn Simon ist ja geheilt worden vom Aussatz. Und Matthäus sitzt nicht mehr im Zollhäuschen. Maria geht auch nicht mehr um in Magdala, besessen von 7 Dämonen. Nein, Lazarus ist nicht mehr der Verstorbene. Er sitzt lebendig hier zu Tisch mit seinem Herrn. Und doch behält Gottes Wort ihm nach außen hin den so bedeutsamen Namen bei. Und dazu kommt das Wissen in seinem Herzen, bald wird es noch einmal so kommen, ich werde wieder sterben. Aber der Herr führt mich hoch über den Tod hinaus. So steht es im Psalm 48, 15. Meine Lieben, bei alledem kommt kein hochmütiges, dafür aber ein denkbar dankbares Wesen auf in uns, denn die Herrlichkeit des Herrn hebt und trägt und er rettet uns in der Gegenwart und was die Vergangenheit betrifft und in alle Zukunft. Und wovon wird wohl dein Name segensreich begleitet sein, wenn du daheim ankommst bei ihm? Es ist genug für jeden, dass er seinen eigenen Beinamen erahnen kann, was die Not seiner Herkunft und die große Sündenschuld betrifft, die Jesus mit ans Kreuz nahm. Und wir sind dabei gut beraten, nicht herumzuschielen, was dem anderen, dem Bruder und was der Schwester diesbezüglich vielleicht anhängig ist, an warnendem und erinnerndem und schließlich durch so segensreichen Beinamen. Hier auf Erden bleibt sie uns, diese Benennung, diese heilsame Charakterisierung, diese unterschwellig vorhandene Erinnerung an tausend und einen Missstand in unserem Leben. So steht sie warnend und belebend im Raum, nach dem Motto, sündige hinfort nicht mehr. Und wenn wir am Sonntag das Gedächtnis mal feiern, dann verkündigen wir damit auch jedes Mal persönlich den Tod des Herrn für unser Eigenleben in unserer Sünde. Ja, es wird einst eine Veränderung geben diesbezüglich bei denen, die Jesus die Überwinder nennt. Es wird einen neuen Namen geben, einen sehr, sehr guten Namen, ohne jegliches negative Beiwerk und ohne bleibend warnende Erinnerung. Einen Namen, der eine unendlich gute Zukunft garantiert für alle in Christus, wenn er sagt, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. So in Offenbarung 3,12. Aber es muss ja auch einmal über dieses Thema gesprochen werden, und der heutige Text gibt viel Anlass dazu. Erzählt euch doch genau um unter den Gästen dort im Saal. Wie sagt Spurgeon, passt die Kappe? Tragt sie, Leute. Passt sie nicht, legt sie beiseite. Ein weiser Ratschlag, wie wir uns wiederfinden sollen in Gottes Wort. Da und dort. Denn nur wenn Gott redet, bleiben die Menschen am Leben. So steht es im 5. Mose 5. Und Hand aufs Herz, wir wissen doch alle, wie gut Gott uns kennt von Mutterleib an. Er kennt alle unsere Sünden und jede unsere Begehrlichkeiten, aber auch unsere Ängste, unseren Kleinmut und unseren nervlichen Zustand. Und er weiß, warum und wie es so weit gekommen ist, so wie es jetzt ist. Er klassifiziert uns aber nicht ab, wie unsere Mitmenschen. Er zeigt uns hier in seinem Wort, dass er uns lieb hat und uns deswegen in Zucht hält. Haben wir das je bedacht, wenn wir gehört haben, er nennt die Seinen mit Namen? So wie er zweimal zu Mose gesagt hat, ich kenne dich mit Namen. Denn das Wesentliche bei dem, was wir jetzt reden, ist ja Jesu persönlicher Ruf. Wie in Johannes 10 steht, die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Ja, er führt uns heraus. Er hat unser Gefängnis gefangen geführt. Er hat Simon herausgeführt aus dem Aussatz. Und Lazarus aus dem Tod, Simon Zelotes aus seinem aggressiven politischen Parteidenken. Das hat er getan. Aber wir sehen dort im Saal gleichzeitig auch, wie das Diabolische sofort Einfluss nimmt. Etliche der Jünger fallen dem Geiz anheim, stimmen ein in den Tadel des Judas Iskariot. Und nicht nur Junggläubige fallen schnell auf solch satanische Tricks herein. Und wie gut ist es dann, wenn der Bekannte oder vermutete Beiname unser Fleisch in die Schranken weist, so als eine Art Leitschiene für unser Herz, die uns wieder und wieder ermahnt und uns an die Brust und zu den Füßen unseres guten Hirten hinsinken lässt, hin zu dem, der seine Schafe mit Namen kennt und sie zu sich ruft, weil er weiß, was los ist. Ja, auch Martha war zugegen, diesmal nicht als Wirtin, aber sie hatte sich nicht nehmen lassen, wieder bei Tisch zu dienen. Und der Herr lässt sie gewähren. Er lässt sich ihr Dienen gefallen. Behalten wir besonders das im Gedächtnis. Das gilt auch uns. Mag sein, dass in ihrem Gesicht an jenem Tag zu lesen war, ja, Herr, ich weiß, dass du mich lieb hast. Auch ohne meine Sorge und Mühe. Aber bitte gönne mir heute die Freude, mein armes Leben auch ausschütten zu dürfen im Dienst für dich. Ihre Schwester Maria, der Jesus bei dieser Begebenheit ja dieses Denkmal gesetzt hat, die hatte inzwischen wohl schon eine Weile der Rede Jesu zugehört auf ihrem angestammten Platz zu seinen Füßen. Ja, Maria, das ist kein Beiname, auch nicht nur ein Name im Wort Gottes. Dieses Wort verbindet in der Bibel viel Bitteres und viel Lehrreiches für uns. 6 Tage vor dem Passa, ein Zahlenbegriff, über den jeder geneigte Bibelleser wohl nachsinnt. In 6 Tagen wurde die Schöpfung erstellt und am siebten Tage vollendet. Und nun, rechtzeitig hat sich das wahre Passahlamm Gottes gehorsam dem Ort seiner Schlachtung genähert. Sechs Tage davor hat er sich einen Sabbatweg davon entfernt niedergelassen. Was für eine wunderbare Art. Und man macht ihm ein Mahl. Denn die Zeit war gekommen für Jesus, sein hohepriesterliches Werk zu vollenden. Draußen ratschlagten ja längst schon die Obersten des Volks, wie sie Jesus mit List greifen und meuchlings töten könnten. Sie sprachen ja nicht auf dem Fest. In der Tat kam aber der Ratschlag Gottes zustande, wie immer. Sie konnten ihre Bosheit nur nach seinem vorhergesagten Willen ausführen und so das Maß ihrer Sünden erfüllen. Das ist eine interessante Tatsache, auch für unseren Alltag und unser Berufsleben, praktisch für alles, was Menschen so planen oder was sie Schicksal nennen. Hier sehen wir, wie der allmächtige Gott herrscht unter seinen Feinden, wie sie ihm dienen müssen in ihrer Blindheit und Bosheit. Jesus hatte seinen Jüngern mehr als einmal vorausgesagt, ich gehe hin, mein Leben zu lassen. Denn die Seinen sollten wissen, dass ihn der Tod nicht hinterrücks überfallen und sich gegen seinen Willen an ihm vergreifen können wird. Nein, er war einzig und allein dem Vater gehorsam bis zum Tod. Und sein Leben hat er von sich aus selber gelassen. Und er nahm es auch wieder selber, als er vom Vater auferweckt wurde. Und auch das sagte er voraus in Johannes 10, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Ja, an eben diesem Tag, als er in Bethanien war, hat er mit einem Wort das kommende Geschehen definitiv befohlen, wie das Matthäusevangelium seine Rede zitiert im Kapitel 26. Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist, dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volks im Hof des Hohepriesters, der Kajaphas hieß, und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Vor kurzem, am Grab des Lazarus, waren Jesu Worte an dessen Schwester gewesen, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und sie haben sie gesehen, die Herrlichkeit Gottes, sowohl Martha als auch Maria, die nun zu Jesu Füßen sitzt. Ja, und sie sieht sie noch, die Herrlichkeit Gottes, in Jesu Angesicht, jetzt. Alles, was sie gehört und miterlebt hatte, war ihr nicht spurlos an ihrem Herzen vorübergegangen. Und eingedenk ihrer trostlosen Tränen damals am Grab ihres verstorbenen Bruders, mochte sie jetzt in ihrem Herzen sprechen: Oh, dass ich dich so spät erkannt habe, du hochgelobte Schönheit, du. Stimmt da unser Herz nicht freudig mit ein? Diese Situation hier bewegt Maria zutiefst. Jesus, seine Jünger und ihr wieder lebendiger Bruder Lazarus, da strömt ihre Liebe über und sie kann nicht mehr länger an sich halten. Alles, was Leib und Seele vermögen, will sie in ihres Heilands Dienst und Ehre legen. Ja, und wenn auch die Jünger die Leidens- und Todesankündigungen ihres Meisters verbal verstanden hatten, in Maria bleibt sein geliebtes Wort bis ins Innerste hinein bewahrt. Und während die Jünger mit vielem anderen beschäftigt sind, währenddessen sich draußen das dunkle Gewölk zusammenzieht, in dem die Obersten des Volks sich rüsten, ihren König zu verwerfen, da bekennt sich der Glaube dieser Frau, der Maria, die als einzige verstanden hat und für wahr hält, was der Herr gesagt und angekündigt hat, bekennt er sich zu ihm, ihr Glaube, zu ihrem König, zu dem Wort über ihn aus Psalm 45, es hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt, mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Und wie sieht das heute aus? Die abfallende Christenheit da draußen entfernt sich mehr von ihrem Heiland und König und liefert ihn aus an schnöden Synkretismus. Es braut sich etwas zusammen, etwas ganz Großes, Weltumspannendes. Es kommen die Tage, die ärger sein werden als alles, was war. Und wo ist sie nun, die Frau des Lammes? Die Christen dieser Zeit hätten Jesu Worte, haben sie noch zur Verfügung, aber wer nimmt sie ernst? Stellt jetzt die Ekklesia, die wahre, herausgerufene, nicht die eine dar, die Frau, die trotz allem unentwegt in ihrem Herzen an Christus hängt, wie Maria hier? Gehörst du dazu? Diese wunderbare Begebenheit hier ist uns ja nicht vergeblich so ausführlich erhalten geblieben. Sie wird uns ganz eindringlich ans Herz gelegt. In zwei Evangelien, in Matthäus 26, 13 und Markus 14, 9, stellt völlig gleichlautend Jesu Urteil über die Maria in dieser Stunde. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Könnte er auch über uns so urteilen? Oh ja, er lobt die Überwinder und jetzt in diesen Minuten ist es wieder einmal soweit. Wir sprechen ja davon. Früher hat die Christenheit ein Opferlied gesungen. Das lautete so: Trage Holz auf den Altar und verbrenn mich ganz und gar, dass doch nichts mehr von mir bliebe, o du allerliebste Liebe. Und Maria von Bethanien opfert. Sie opfert ein Ganzopfer. Mit ihrer köstlichen, unverfälschten Narrensalbe bringt sie ihrem König ihr zerbrochenes und zerschlagenes Herz dar. Denn die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Die wirst du, o Gott, nicht verachten, sagt uns Psalm 51. Diese Frau zu Jesu Füßen, die hat ja auch selber in den Tagen ihrer Traurigkeit zerknirscht spüren müssen, was für eine Macht des Unglaubens auch den Glauben in einer Maria anfeindet und vernichten will. Und bei der Bestattung ihres Bruders hat sie die kostbare Salbe noch zurückgehalten. Jetzt gießt sie sie mit Freuden aus, dem Auferwecker ihres Bruders, als ein Dankopfer. Aber viel zu langsam tropft für sie das Nardenwasser aus der engen Mündung des Gefäßes und da zerbricht sie das Fläschchen. Und wie die Nardensalbe sich jetzt reichlich aus dem zerbrochenen Gefäß ergießt und mit ihrem Wohlgeruch das ganze Haus erfüllt, so war auch ihr Herz gebrochen. Es war nicht mehr in der Lage, die Fülle der Liebe des Herrn in sich zu verschließen. Und so quillt der Duft ihrer Gegenliebe überströmend hervor. Und wer den Herrn über alles lieb hat, der ahnt schon, was jetzt kommt, was für ein Wort. Jetzt kommt Hohelied 1,12. Solange der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Was für eine treffende Prophetie für diese Situation, zwei Tage vor dem göttlichen Passa. Auch die Sünderin, von der in Lukas 7 die Rede ist, hat Jesus gesalbt. Sie liebte viel, weil ihr viel vergeben worden war. Aber während sie die Füße Jesus salbte, in die sie in tiefer Sünderscham die Tränen ihrer ersten Liebe hineinweinte, begehrt Maria den holden Freund, den ihre Seele längst geliebt, aber jetzt erst in seiner Herrlichkeit erkannt hat, völlig und ganz zu lieben und so ihm zu gehören, dass, wie das vorhin zitierte Lied schließt, doch nichts mehr von ihr selber bliebe. Ach, liebe Glaubensgeschwister, wo findet man denn uns diesbezüglich? Wo reihen wir uns da ein, du und ich? Mit inniger Hingabe gießt Maria jetzt das Gefäß ganz aus über Jesu Haupt und salbt dann vor ihm kniend mit den herabtriefenden Tropfen seine Füße und trocknet sie mit ihrem in tiefer Demut aufgelösten Haar. In Petrus klang das Wort der Liebe so: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch das Haupt. Maria aber eilt vom Haupt hinunter zu den Füßen, weil sie sich nicht wert achtet des Dienstes, den Jesus hier von ihr annimmt. Wenn du lieben willst wie Maria, dann lass du dich zuerst lieben wie sie, die stundenlang zu Jesu Füßen gesessen ist und jedes Wort von ihm in sich aufgesogen hat. Bitten wir doch Jesus, dass er die Glut auf unseren Altar trägt, die Glut seiner Liebe, denn nur sie wird unsere Liebe anzünden. Nun aber saßen unter den Jüngern am Tisch auch etliche, die sich nicht in das Tun Mariens finden konnten, besser gesagt nicht wollten. Was soll dieser Luxus? und diese Gefühlsschwelgerei, noch dazu bei einem Gastmahl, wo Jesus zu Tisch sitzt. In einem von ihnen regt sich noch mehr. Finsterer Grimm steigt auf in seinem Herzen beim Anblick dieser Salbung. Widerlich ist ihm der Duft der Narde, denn er hasst den, welchen Maria lieb hat. Wir wissen, von wem die Rede ist. Wir hatten letztes Mal in diesem Haus hier die Sache verhandelt, in der Predigt von der so fatalen Sünde. Und wir vernehmen, wie Judas Iskariot etliche der Jünger mitreißt ins Murren über diese mutmaßliche Schwärmerin. Es wäre doch dem Herrn besser gedient gewesen, hätte man die bedeutende Summe für die Narde den Armen gegeben. Wir müssen das heute nicht weiter ausführen. Jedenfalls verdroß es den Judas und seine Gesinnungsgenossen, dass Jesus dieses Liebesopfer sich auch noch gefallen ließ von dieser Frau. Den Herrn aber hat vielmehr die Bosheit seiner Jünger tief betrübt, ihr fremdartiges Verhalten und ihre Oberflächlichkeit, mit der sie über Marias Liebe murrten. Er tadelt sie. Nicht aber, weil sie ihn, sondern weil sie Maria so sehr betrübt haben. Maria selber verteidigt sich nicht. Sie wird wohl Jesus angesehen haben, ob auch er das Tun ihrer Liebe eine Verschwendung heißen wird. Ihr Blick wandert von den Jüngern zum Herrn, und halten wir diese Blickrichtung fest für uns. Und jetzt schau, so wie er sie einst in Schutz genommen hatte gegen den Unmut ihrer Schwester, so verteidigt er sie auch jetzt mit den Worten: Lasst sie! Was bekümmert ihr diese Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Haben wir genau hingehört? An mir, sagt der Herr, an mir hat sie ein gutes Werk getan. Und darin besteht nämlich die Güte und die Schönheit dieses Werks der Maria. Wie bei allen guten Werken, sind sie an Jesus getan, dann sind sie gut. Und wieder berichten beide Evangelisten, sowohl Matthäus als auch Markus, Jesu Worte, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Und das, wann immer ihr wollt, das galt dem Judas, der ja nicht wollte. Wer von ihnen wird wohl die reichste, die willigste Liebe auch zu den Armen haben? Maria? Oder die murrenden, selbsternannten armen Freunde? Kein Zweifel, nur wer den Herrn Jesus liebt, er liebt ihn auch da, wo man ihn alle Zeit bei sich hat, in seinen armen Gliedern. Und Bedürftige werden tatsächlich alle Zeit unter uns sein, um unsere Liebe zu beschäftigen. Nicht wahr? Eines aber steht fest, die Liebe zu Christus, die ist die reiche Quelle und die lebendige Basis aller anderen Liebe, der Liebe, die Gott wohlgefällt. Denn ohne die Liebe zu ihm sind alle unsere guten Werke nur taube Nüsse. Die Liebe seiner Jünger, die hätte sich ja entzünden sollen an der Gegenwart Jesu, ihn jetzt zu lieben, das hätte ihre Lust sein sollen, solange sie ihn bei sich hat. Damit sie auch dann nicht aufhören konnten, Jesus zu lieben, wenn sie ihn so nicht mehr bei sich haben, wie er ja sagte: Mich habt ihr nicht alle Zeit. Zurück zum Herrn und zur Maria. Sein Auge hat in dieser Salbung noch mehr gesehen, als Maria zu verstehen imstande war. Wahrlich, sie hatte getan, was sie konnte. Ihre ganze Liebe hat sie hineingelegt in das Opfer ihrer Salbung. Allerdings, was sie da getan hatte, reichte weit über ihr Verständnis hinaus, denn in ihrer heiligen Einfalt hatte sie mehr getan, als ihr bewusst war. Matthäus zitiert dazu Jesu Worte: Damit, dass sie dieses Salbel auf meinen Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Und Markus ergänzt um den Satz: Sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und dazu, zu diesem Zweck, musste Maria ihre Salbe aufbehalten, ohne zuvor zu wissen, wozu. Aber nun hat sie ihr Teuerstes für sein Höchstes gegeben. Das ist das gute Werk, das sie an ihm getan hat. Hatte man die Brandopfer im Alten Testament nicht für sinnlos geachtet, und diese Begebenheit hier in Bethanien geschieht ja noch im Alten Testament, warum sollte jetzt jemand die Maria bekümmern, weil sie ihr kostbares Nardenöl auf den Opferleib gegossen hat? Denn alle früheren Opfer ja nur Vorschatten konnten auf den, der jetzt das alles erfüllte. Maria war ausersehen zu diesem Dienst. Sie musste den Leichnam des Herrn im Voraus salben. Was für eine Gnade! Denn als dann am ersten Tag der Woche frühmorgens die anderen Frauen zum Grab kamen und die wohlriechenden Gewürze mitbrachten, da war es zu spät dafür. Jesus war schon auferstanden. Selbst die 100 Pfund, 50 Kilo, schwere Mischung von Myrrhe und Aloe, die Nikodemus zum Grab Jesu gebracht hatte, die ist nicht vergleichbar mit dem von Gott gewollten Tun der Maria zu der dafür bestimmten Zeit. Ihr wäre es ja auch verwehrt gewesen, den Leichnam des Heilands zu salben bei seinem Begräbnis. Aber ihr war zuvor das heilige Verlangen ihres Herzens erfüllt worden, und zwar in einer Weise, die weit über ihr Denkvermögen hinausging. Die wunderbare Leitung. Das ist unseres Gottes, das ist unseres lieben Vaters Art, der über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die er in uns wirken lässt. Es liegt ein so großer Segen in unserer herzlichen Zuneigung zum Herrn, wenn wir zur rechten Zeit das Wort befolgen dürfen, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, steht in Prediger 9, Vers 10. Und das Begehren der Liebe Marias, ihren Herrn zu ehren, ihn zu erfreuen und zu erquicken, das war wunderbar gestillt worden durch Gottes gnädige Führung. Wir sitzen doch auch heute hier, um miteinander ein paar Stunden zu Jesu Ehre zu verweilen, gemeinsam, zu seinen Füßen. Und wer hat uns denn hier zusammengeführt? Und tatsächlich hat Marias Salbung ihren König gestärkt, nach seinen eigenen Worten. Ihn, der nun bald mit Schmerzen eine Krone aus Dornen auf dem Haupt und den Nagel in den Füßen fühlen sollte, der aber heute zwei Tage vor dem Passafest in Maria und ihrem Tun die Worte aller Propheten ihm zurufen hörte, geh hin, du Gesalbter, und vollende dein Werk. Hosianna, das heißt übersetzt, rette doch. Gürte dein Schwert an deine Seite, du starker Gott, deine Majestät und deine Pracht. Und solcher Stärkung Dienerin zu sein, dazu war Maria gewürdigt worden, weil sie Jesus im Geist des Glaubens so liebte, wie er geliebt sein will, um seines Todes willen, wiewohl ihr die Nähe und tiefe Bedeutung seines Todes nicht vollkommen bewusst war. Und doch, wir sehen hier, so legt er sie aus, die Liebe der Seinen zu ihm. Tun wir, was wir können, so tut er, was wir nicht können. Legen wir in unser Tun alles, was wir vermögen, so übernimmt er darin, was unser Denken und Vermögen bei weitem übertrifft. In diesen guten Werken, die Gott für seine Kinder bereitet hat, stecken deshalb immer wieder Geheimnisse von oben, die wir selber nicht verstehen. Wir werden uns einst aber sehr wundern, wenn wir unseren Erdengang sehen im ewigen Licht und wenn wir erfahren werden, was Gott gemeint hat mit all dem, was er uns da zu tun geheißen hat und ermöglicht hat durch seinen Geist. Ist es nicht höchst tröstlich für unsere Seelen, das Wort Jesu, mit dem er Maria verteidigt hat, sie hat getan, was sie konnte? Aber es ist auch ein Wort voll durchdringenden Ernstes für uns. Gott verlangt unerlässlich, dass wir tun, was wir können, weil er es uns bereitet hat. Von uns wird außerdem erwartet, dass wir treu sind, denn sonst gelingt uns ja nichts auf unserem Gnadenweg. Denn auch hier gilt, wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Wohl dem Menschen, der an dieses Evangelium vom Sohn Gottes glaubt, denn so einer wird auch das Tun der Maria nie mehr vergessen. Warum? Weil auch wir, wenn wir wahre Jünger Jesus sind, begnadet sind mit diesem Mariensinn, der Jesus ganz ergreift und ihn höher hält als alles und ihn über alles liebt und wir ihm unser Bestes am liebsten geben, ihm, der uns zuerst geliebt hat. Denn dort, wo Jesus auflebt in einem Herzen, da lebt auch die Art der Maria auf. Und da, wo das Evangelium vom heilsamen Werk Jesu gepredigt und geglaubt wird, da wird das Haus voll vom Geruch der Salbe. Da sprost und fruchtet immer das gleiche Liebeswerk. Und aber auch die Welt und auch die Christenheit dieser Welt uns von Vernunft reden wird und von Verschwendung unserer Zeit und unserer Güter für ihn, so soll dennoch der Geruch der Opfer, der Glieder seines Leibes davon zeugen, dass Jesus Christus als der über alles Geliebte und Gelobte bei uns drinnen ist, in Ewigkeit. Wisst ihr, weswegen ich mich selber am meisten sorge? Ihr müsstet es wissen. Ich sorge mich wegen meiner Sünde. Das ist meine größte Sorge. Und ich denke, es geht nicht nur mir hier drinnen so. Weil wir allesamt nicht so Kostbares haben wie Maria, dass wir Jesus schenken könnten, wäre denn da nicht unser Sündenschmerz die beste, bittere Myrrhe unseres Nardenöls, die wir Jesus bringen können? Mit Sünde meine ich Zielverfehlung, und die geschieht ja mannigfaltig, immer wenn wir unseren Herrn Jesus auf die eine oder andere Weise verfehlen. Denn wir haben ja von Gott ja nur ein Ziel für die Ewigkeit bekommen, nur eine Behausung, seinen Sohn, Jesus Christus. Und ich erinnere euch an das Evangelium, bist du in Christus? Dann bist du von Gott erwählt. Und so haben wir auch hier auf Erden nur ein einziges, wichtiges Ziel, unseren Herrn Jesus. Überall aber, wo wir neben ihm ein Ziel suchen, wo wir etwas anderes lieben, etwas anderes salben, da ist unsere Zielverfehlung, da ist unsere Sünde. So sagt es der Herr selber über den Heiligen Geist, der ihn verherrlicht. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht, von Sünde, weil sie nicht glauben an mich. Ein paar Verse weiter sagt er, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ja, was können wir jetzt unserem König darbringen? Nichts als unser schnödes und krankes, zerbrochenes Herz. Aber seine Liebe bittet uns auch gerade darum, gib mir, mein Sohn, dein Herz, steht in Sprüche 23, 26. Herr Jesus, du hast uns geliebt und hast dich ganz hingegeben für uns. Da hast du uns, nimm uns hin. Unser Leben soll dir als ein Dankopfer ausgegossen werden. Danach steht unser Verlangen. Und möchte doch dieses Haus und alle unsere Häuser, unsere gesamte Gemeinschaft hier ganz durchduftet sein von opferseliger Liebe zu dir. Und wenn wir einst sterben in dir, Herr, wo möchte dann die köstliche Salbe eines in Gott verborgenen Lebens hervorduften aus dem zerbrochenen Gefäß? Und unser Wahlspruch soll für immer sein, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen.